Jules.
Wie viele haben Sie wohl getötet? Wie viele haben Sie wohl getötet? 100? Vielleicht auch mehr. Vielleicht auch mehr.
Rätselhaft.
Rätselhaft.
Mysteriös.
Mysteriös.
Und unheimlich.
Und unheimlich.
Ja.
Mit
ja,
diesen Worten
mit
lässt sich unsere
Episode
wohl am besten beschreiben.
Die Menschenfresser,
die Menschenfresser
von Zabo.
Der Geist,
die Dunkelheit,
die Dunkelheit.
Der berühmte Hollywood-Star,
Michael Douglas,
Sohn von Leinwandlegende,
der hatte in den 80er Jahren eine Städtereise
nach Kapstadt in Südafrika unternommen.
Zwei Jahre später hatte er eine Kulturreise in Ägypten besucht.
Und obwohl zwischen diesen drei Orten mehrere tausend Kilometer
hatten ihm die Menschen
Afrika immer die gleiche Geschichte erzählt.
Eine Geschichte, die so unglaublich war, dass er sie unbedingt verfilmen wollte.
Im Jahr 1866 hatte der englische Ingenieur Oberst Leutnant John Henry Patterson von seiner Regierung den Auftrag erhalten, für das britische Handelsmonopol in Richtung Mittelmeer und den Konkurrenz zu den Deutschen eine Eisenbahnbrücke über den Zabo-Fluss zu bauen.
Als er dann dort am Bahnhof an der Riesigbaustelle angekommen war, in drei Wochen hätte ein Löwe zwischen 20 und 30 Arbeiter getötet.
Nein, das konnte nicht sein, Patterson, denn ein Löwe würde doch sicher niemals so viel Nahrung töten.
Und gerade als Patterson sein Gepäck auf einen Wagen lud, um ihn dann zu seinem Quartier zu bringen.
Da waren plötzlich Schreie von der anderen Seite des Bahnhofs.
John zog sein Gewehr aus dem Futteral und lief um den Bahnhof herum.
Tatsächlich sah er einen Löwen, der gerade dabei war, einen Arbeiter wegzuschleppen. John lud seine Büchse durch und gerade als er abdrückte, da sah er dann in den Augenwinkel, über sich eine Bewegung herunter, zu dem anderen hinüber, und später waren die Löwen im Gras verschwunden.
Patterson fuhr sich mit der Hand über die Augen, schüttelte immer wieder den Kopf und murmelte vor sich hin.
Es sind zwei.
Als erfahrener Großwildjäger wusste er schon, zwei männliche Löwen würden niemals zusammenjagen.
Zumindest eigentlich.
Da die Baustelle in einer enormen Größe von 1,5 Kilometer Länge, 3000 Arbeiter rundherum bewacht, ließ Patterson rund um das Lager 1,80 Meter hohe Bomas anbringen.
Mit großen, zwischen 10 und 15 Zentimeter langen Dornen besetzt, die in Afrika sehr häufig von Viehherden eingesetzt werden.
Aber da sie die beiden Löwen sonst immer so nützlich auf Bomas ständig und jetzt sogar auch weiter angriffen, immer wieder völlig spurlos verschwanden.
Da hatten ihnen dann die Arbeiter den Namen gegeben, der Geist, die Dunkelheit. Henry Jones hat ihm dann auch noch zu allem Unglück mitgeteilt, diese Gegend, die ohnehin für Zabo in der Sprache, des Blutes, Schlachtstätte bedeuten würde.
Immer mehr Arbeiter liefen und Scharen davon, er konnte nur mit großer Mühe einen Aufstand verhindern.
Bevor dann die Arbeit an der Brücke endgültig eingestellt, setzte Patterson am offenen Tag in einem offenen Waggon 25 Masai-Krieger ein, die ihn auf seinen Großwildjagd begleiteten.
Mit ihnen zusammen da,
bereitete,
dann einen Anderson, Indien, dann mehrfach, einen Indien Tiger, mehrfach zur Tigergesetzte Falle für die Löwen vor. An ein Ende des Lagers,
den Bohrmaster
wurde ein Eisenbahnwaggon gestellt.
Und die Masai, die verschlossen dann die Fenster
und den rückwärtigen Ausgang,
Holzplan, mit festen
Holzplan, sodass nur der eine,
Eingang übrig blieb.
Im Wagen dann,
und im Wagen die Stücke einer frisch geschlachteten,
mit ihrem Blut übergossen.
Es war eine weithin
wahrnehmbare Witterung quasi,
ein für die Festen.
Für die Löwen
anlegten sich Patterson und seine durchwegs
zwei Meter großen
Masai, die schon öfter mit ihm zusammen,
gejagt hatten, auf die Lauer.
Tief in der Nacht, da waren
tief dann
immer
wieder
Scharren,
herumzusehen, aber da tat sich nichts.
Dann, kurz vor Sonnenaufgang,
Henry Jones kam atemlos herübergelaufen und er rief,
kommen Sie, es ist furchtbar.
Es ist furchtbar.
Was war nur geschehen?
Während Patterson und seine Masai-Krieger
vergeblich
warteten,
hatten die Löwen
am anderen Ende des Lagers
das Lazarett
und wieder zwei andere Leute getötet und verletzt, mehrere andere schwer verletzt, als Patterson und die Masai das Lazarett erreichten, wie ein Schlachtfeld aus.
Bei all dem Entsetzen und Erschütterung aller seiner Masai-Bestenpferden suchen die Teilnehmer zum ersten Mal Spuren, die vom Lager weg auf das Felsengebiet wiesen.
Patterson schnappte sich sein Gewehr
und eilte den Masai hinterher.
Und als sie dann wenig später
diese Felsgruppe
erreichten,
Patterson seine Waffe schussbereit
und die Masai
Rasiermesser scharf schliffenen Wurfspeere an, schlichen ganz vorsichtig weiter.
Aber dann, nach einer halben Stunde etwa, weigerte sich die Masai, die sonst ja von nichts an einem Felsen auf einmal weiterzugehen. Es lag ein Seltsamer Blut, der niemals von den getöteten Arbeitern stammen konnte.
Legte seine Elefantenbüchse vorsichtig um den Felsen herum.
Dort öffnete sich vor seinen Augen, nicht die Löwen, auf ihrem Boden hunderte von menschlichen Knochen befanden.
Sie hatten quasi die Vorratskammer der Löwen gefunden.
Scheu sahen die Masai zur Höhle, aber sie betraten sie nicht.
Patterson meinte nur, was ist hier los?
Löwen tun so etwas nicht.
Schweigend kehrten sie alle daraufhin zum Lager zurück.
Dann teilten ihm die Masai mit, jetzt würden sie wieder abfahren, es hat überhaupt keinen Sinn, gegen Geister und Dämonen kämpfen zu wollen.
Aber der furchtlose Colonel Patterson wollte den Sachen endgültig auf den Boden arbeiten, und daraufhin legte er sich tatsächlich in der nächsten Nacht.
Es war die Nacht, dann ganz in der Nähe der Höhle, auf die Lauer.
Aber wieder geschah die ganze Nacht über nichts. Patterson kletterte am nächsten Morgen von den Baumrinden, und genau in diesem Moment griff ihn der eine Löwe trotz seiner Müdigkeit, und er erschoss das riesige Tier zwei Meter gelandet war.
Dann erfolgte über fast drei Wochen keine Angriffe mehr. Es schien fast so, als wäre der Tod des einen der Tod des anderen Löwen dann abschreckend für den zweiten gewesen.
Nach dem Tod des ersten tatsächlich die Gefahr vorüber.
Langsam kehrten die Arbeiter wieder zurück.
Aber dann
Es war genau am Silvestertag, als ich Oberstleutnant Patterson gerade im Bahnhofsgebäude aufhielt, um seine Frau zu sehen, da waren Angstvolle Rufe von der Brücke her zu hören.
Patterson trat daraufhin ins Freie hinaus und da stand am Ende des zweiten Löwe über einem weiteren anscheinend getöteten Arbeiter, hatte keine Ahnung, wie der Löwe da wohl hinaufgekommen war.
Aber von dort,
da kamen zwei schreiende panische Arbeiter.
Und in dem Gedränge dann wurden die Arbeiter unten am Fuß der Brücke neben dem Fluss liegen, hinter den Arbeiten, da stand schon ganz alleine der Löwe, der ihn auch sofort als Gegner auf ihn stürzte.
Patterson ergriff nun die einzig noch verbleibende Chance, das Gelände so schnell wie möglich zu seinem Gewehr hinunter.
Und der Löwe folgte ihm auf dem gleichen Weg, auf dem er nämlich hinaufgekommen war, nämlich über die großen Holzplatten und Holzbalken am Ende des fertiggestellten Brückenteils.
Die letzten zwei, drei Meter sprang Patterson auf den Löwen, rollte sich an Gewehren, und genau in diesem Moment sprang der Löwe auf ihn, drückte ab.
Patterson drückte ab, blitzschnell zur Seite, bevor er tödlich getroffen wurde, genau dort, wo er eine Sekunde vorher gelegen hatte.
Patterson wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmete auf.
Er hatte diese beiden Menschenfresserlöwen tatsächlich ganz alleine zur Strecke gebracht.
Mit rund zwei Metern Körperlänge waren beide Löwen sehr groß, so schwer, dass sogar jeweils acht für ihren Abtransport nötig war.
Und heute sind die Löwen im Field Museum in Chicago ausgestellt.
Man sagt, die Besucher beschleichen ein sehr mulmiges Gefühl, wenn sie ihn in die Augen sehen.
Die Arbeiter kehrten dann endgültig zurück, die Brücke konnte nun ohne weitere Zwischenfälle fertiggestellt werden.
Sie steht übrigens auch heute noch an der erfolgreichen Anderbaustelle wieder nach, auch in England enthusiastisch gefeiert.
Hollywood hat den außergewöhnlichen Vorfall im Jahr 1996 mit Michael Douglas ein filmisches Denkmal gesetzt.
Man sagt, den Menschenfresserlöwen seien 125 Personen zum Opfer gefallen.
Jüngere Untersuchungen ergaben, dass beide Löwen anscheinend Zahnprobleme hatten.
Ihr gemeinsames Jagen und auch die Angriffe, viel leichter als Wildtiere zu fangen, erklärte Menschen.
Aber warum ihre Felle trotz der langen Dornen der hohen Bäume nicht einen einzigen Kratzer aufwies?
Warum sie so viel mehr getötet haben, Männer, als sie für ihre Nahrung gebraucht haben.
Warum sie menschliche Vorratslagen angelegt haben, ist in der Geschichte Afrikas niemals vorgekommen, bis heute rätselhaft nicht geklärt.
Und so erzählen auch jetzt noch über die Großeltern, die Großeltern, ganz Afrika, ihre Kinder, die Geschichte der großen Eisenbahn, die Geschichte von dem tapferen englischen Ingenieur.
Natürlich auch die Geschichte von den beiden Löwen, von den beiden Menschenfressern von Zaun, deren Namen auch heute den Menschen über den Rücken laufen lässt.
Der Geist, die Dunkelheit. Liebe Hörerinnen und Hörer,
liebe Hörerinnen
vielen
und Hörer,
Dank für eure Zeit,
vielen Dank für eure Aufmerksamkeit,
und auch eure Aufmerksamkeit
für die Musik.
Für
möchte
die Musik
ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten
Ronald K. bedanken.
Er schreibt übrigens
Anton
seine tollen
fantasievollen
Kompositionen
auf seiner Webseite
ronaldk.de
gerne
abrufen. Ich freue mich sehr darauf,
bei meinen weiteren Podcasts
über berühmte
Ereignisse der Geschichte
deren Filme, und
auch deren Filme
mit dabei sein werdet.
Ich
wünsche euch noch einen schönen
Tag.
Tschüss dann also.
Und tschüss
auf
Wiederhören.